aber die Männer von Ephraim sprachen zu ihm: Warum hast du das uns angetan, dass du uns nicht riefst, als du gegen die Midianiter in den Streit zogst? Und sie zankten heftig mit ihm. Er aber sprach zu ihnen: Was habe ich jetzt getan, dass eure Tat gleich wäre? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als der ganze Herbst Abiesers? Gott hat die Fürsten der Midianiter Oreb und Seb in eure Hand gegeben. Wie hätte ich tun können, was ihr getan habt? Als er solches redete, ließ er Zorn von ihm ab. Als nun Gideon an den Jordan kam, ging er hinüber mit den 300 Mann, die bei ihm waren. Die waren müde und jagten gleichwohl nach. Und er sprach zu den Leuten von Sukkot: Gebt doch dem Volk, das bei mir ist, etliche Laibe Brot, denn sie sind müde, und ich jage den Königen der Midianiter Sebach und Salmunna nach. Aber die Obersten zu Sukkot sprachen: Ist denn die Faust Sebachs und Salmunnas schon in deiner Hand, dass wir deinem Heer Brot geben sollen? Gideon sprach wohlan: Wenn der Herr den Sebach und Salmunna in meine Hand gibt, so will ich euer Fleisch mit Dornen aus der Wüste und mit Disteln dreschen. Und er zog von dort nach Pnuel hinauf und redete mit ihnen in gleicher Weise. Die Leute von Pnuel antworteten ihm wie die zu Sukkot. Da sprach er auch zu den Leuten von Pnuel: Komme ich mit Frieden wieder, so will ich diesen Turm zerbrechen. Aber Sebach und Salmunna waren mit ihrem Heer in Karkor, etwa 15.000, der Rest vom Heer der Morgenländer. Denn 120.000, die das Schwert ziehen konnten, waren gefallen. Gideon zog hinauf auf der Straße derer, die in Zelten wohnten, östlich von Nobach und Jokbeha, und schlug das Lager, und das Heer war sorglos. Und als Sebach und Salmunna flohen, jagte er ihnen nach und fing die beiden Könige der Midianiter, Sebach und Salmunna, und versprengte das ganze Heer. Und Gideon, der Sohn des Joas, kehrte um von der Schlacht beim Aufstieg von Keres. Und er fing einen Knaben von den Leuten zu Sukkot und fragte ihn aus. Da schrieb ihm die Obersten zu Sukkot und ihre Ältesten auf 77 Mann, und er kam zu den Leuten von Sukkot und sprach: Siehe, hier sind Sebach und Salmunna, deretwegen ihr meiner gespottet und gesprochen habt. Ständ die Faust Sebachs und Salmunna schon in deiner Hand, dass wir deinen Leuten, die müde sind, Brot geben sollten. Und er nahm die Ältesten der Stadt und Dornen aus der Wüste und Disteln und züchtigte die Leute zu Sukkot mit denselben. Den Zorn zu Pnuel aber zerbrach er und tötete die Leute der Stadt. Da sprach zu Sebach und Salmunna: Wie waren die Männer, die ihr zu Tabor tötetet? Sie sprachen: Sie waren wie du, ein jeder so schön wie Königskinder. Er aber sprach: Das sind meine Brüder, meiner Mutter Söhne gewesen. So war der Herr lebt. Wenn ihr die hättet leben lassen, so wollte ich euch nicht töten. Er sprach zu seinem erstgeborenen Sohn Jeter: Steh auf und schlage sie. Aber der Knabe zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, wenn er noch jung war. Sebach aber und Salmunna sprachen zu Gideon: Stehe du auf und schlage uns, denn wie der Mann, so seine Kraft. Da stand Gideon auf und tötete Sebach und Salmunna und nahm die Mönchen, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Da sprachen die Männer Israels zu Gideon: Herrsche über uns, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will nicht über euch herrschen, mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Aber Gideon sprach zu ihnen: Eins bitte ich von euch, gebt mir ein jeder einen Nasenring, den er erbeutet hat. Und weil sie Ismaeliter waren, hatten sie goldene Nasenringe. Sie sprachen: Die wollen wir geben. Sie breiteten ein Kleid aus, und ein jeder warf einen Nasenring von der Beute darauf. Und die goldenen Nasenringe, die er forderte, betrugen ein Gewicht 1700 Schekel Gold, ohne die Mönchen und Ohrengehänge und Purpurkleider, welche die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne die Halsbänder ihrer Kamele. Und Gideon machte ein Ephod daraus und setzte es in seine Stadt zu Ophra. Und ganz Israel buhlte demselben nach das selbst. Und das geriet Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. Die Midianiter aber waren vor den Kindern Israel gedemütigt und hoben ihr Haupt nicht mehr empor. Das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. Und Jerubbaal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte in seinem Haus. Gibeon aber hatte 70 Söhne, die aus seinen Ländern gekommen waren, denn er hatte viele Weiber. Und sein Kriegsweib, das er zu Sichem hatte, gebar ihm auch einen Sohn, dem gab er den Namen Abimelech. Gideon, der Sohn des Joas, starb mit gutem Alter und war zu Ophra begraben, in dem Grabe seines Vaters Joas des Abiesriters. Als aber Gideon gestorben war, kehrten die Kinder Israel um und buhlten wieder den Baalen nach und machten Baal Berit zu ihrem Gott. Also gedachten die Kinder Israel nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie aus der Hand all ihrer Feinde ringsum errettet hatte, und taten nicht Barmherzigkeit an dem Hause Jerubbaals. Gideon trotz allen Wohltaten, die er an Israel getan. Ich möchte also in dem Kapitel jetzt nicht in direkter Weise auf die Schattenbildlichkeit eingehen, sondern möchte ein paar geistliche Prinzipien aufzeigen. Es sind eigentlich keine geistlichen Prinzipien, sondern einfach Prinzipien vom Mensch, wie der Mensch denkt. Und man sieht hier geistlich etwas. Wir haben ja gesehen beim Buch Gideon, Entschuldigung, beim Buch Richter und schon vorher beim Buch Josua, dass es eigentlich darum geht, nachdem das verheißene Land eingenommen ist, der Gläubige immer guter Stand ist. Ich möchte es nochmals betonen, wie dann der Abfall geschieht. Und das möchte ich betonen. Der Abfall geschieht laut Bibel nicht abrupt, sondern der Abfall geschieht immer stückchenweise. Er geschieht immer in Stücken, er geschieht immer in kleine Teilbereiche. Die Bibel sagt ja einmal von den kleinen Füchsen, die der Weinberg unterhöhlt. Und das ist so, muss ich das einfach vorstellen. Wenn du einen Weinberg oder was hast, das von Tierbauten unterhöhlt ist, das kennt man ja aus der Natur, dann kommt jemand mit Gewicht drauf und dann bricht es ein. Das ist genau das, was geistlich passiert. Das heißt, es ist eine langsame Unterhöhlung. Und das sehen wir ja auch in unseren Texten, wie es hier intervallmäßig hoch geht, runter geht, wieder 40 Tage Ruhe, wieder ein Abfall, dann stirbt jemand, dann fallen sie wieder um, dann kommt wieder ein geistlicher Führer, dann geht sie wieder ein Stück mit. Aber im Herzen drin ist der Abfall schon lang vollzogen. Der kommt jetzt Stück für Stück mehr raus. Und jetzt in diesem Buch, da sieht man jetzt, wie man denkt. Und zwar, wie die Menschen denken, wo die Wurzeln liegen. Und auf das möchte ich da Akzent legen, nicht unbedingt auf die direkte Schattenbildlichkeit. Wenn man sich mal die ersten vier Verse ansieht, dann sehen wir was ganz Einfaches. Da ist ein Teil dieser Männer vom Volk Gottes, und zwar von Ephraim. Ephraim war immerhin einer der positiven Stimme, der gute Stimme. Und in dem Moment, wie Gideon praktisch den Sieg mit den 300 Mann hat, wir haben ja gesehen, dass die 300 Mann, die von Gott berufener waren, das war das, was Gott wollte. In dem Moment kommt wieder eine Eigenschaft des Menschen. Und zwar, ich nenne das einmal das Unverständnis des Fleisches. Sie kommen jetzt plötzlich, und das ist doch interessant, nachdem der Sieg vollzogen ist, jetzt kommen sie plötzlich aus den Löchern und sagen, aber wir hätten eigentlich auch mitmachen wollen. Jetzt suchen sie Ehre. Und das Interessante ist, der Gideon kriegt sie auch nicht mit geistlichen Mitteln zur Ruhe, sondern gibt ihnen einfach ein Stück Ehre. Er lobt sie und sagt, jawohl, das habt ihr vollbracht, und dann plötzlich siehst du, denen Leute ging es nur um ihre eigene Ehre, sonst um gar nichts. Nämlich in dem Moment, wie er sagt, ihr habt doch den und den Sieg erreicht, ihr habt doch hier einen Teil mitkämpft, ich hätte es gar nicht können, ihr habt doch letztendlich hier gesiegt, dann sind sie zufrieden. Und das ist das alte Lied aus dem Johannesevangelium, wo der Jesus sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt. Und das ist dieser Hang, der im menschlichen Herzen drin ist, der im frommen Herzen drin ist, letztendlich dieser Hang nach eigener Ehre, aber auch dieser Hang letztendlich, ich sage es mal so, selber in der eigenen Kraft etwas zu tun. Und zwar, sie sagen hier, wir hätten doch. Und Gott wollte ja gerade die Masse nicht, weil er die eigene Kraft demütiger wollte. Und wenn man dem mal etwas tiefer nachgeht, was es mit dieser eigenen Kraft auf sich hat, das darf man nämlich gar nicht unterschätzen. Man denkt immer nur, wenn jemand stiehlt, lügt oder irgend sonst was Schlimmes macht, dann ist das sündhaft. Aber die Bibel zeigt eigentlich durch das ganze Alte Testament durch, dass in der eigenen Kraft handeln etwas Schlimmes ist vor Gott. Das also kein Kavaliersdelikt ist, sondern das eigentlich was Schwerwiegendes ist. 5. Mose 8, Vers 11 bis 20, dort zeigt es Gott nochmal ganz klar. Ich greife eigentlich einmal ab Vers 13 raus. Dass sie sich nämlich mehren, dass hier der Segen Gottes ist, das sieht man hier. Und dann fängt er praktisch ab Vers 14. Dein Herz sich alsdann nicht erhebe und du vergessest des Herrn deines Gottes, der dich aus Ägyptenland, aus dem Dienstaus geführt hat, der durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, da feurige Schlangen waren und Skorpione und Dürre und kein Wasser, der dir auch Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von welchem deine Väter nichts wussten, auf dass er dich demütigte und auf die Probe stellte und dir hernach wohl zu tun. Und dass du nicht sagest in deinem Herzen, meine eigene Kraft und meine fleißigen Hände haben mir diesen Reichtum verschafft, sondern du sollst des Herrn deines Gottes gedenken, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, auf dass er seinen Bund aufrechterhalte, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Willst du aber des Herrn deines Gottes vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich heute über euch, dass ihr gewiss umkommen werdet, wie die Heiden, die der Herr vor eurem Angesicht umbringt, also werdet auch ihr umkommen, weil ihr der Stimme des Herrn eures Gottes nicht gehorsam gewesen seid. Da sieht man, wie Gott eigene Kraft zieht. Und ich möchte jetzt einmal etwas betonen. Ich habe jetzt in vielen Jahren Reich Gottes Arbeit habe ich immer wieder ein Phänomen festgestellt. Es gibt Richtungen und es gibt Gläubige, die halten andere Menschen, die sich bekehren möchten, zu folgendem an. Die zeigen ihnen praktisch Bußpraktiken, eine Zeremonie, Regelrechte. Dass man dann, bevor man zu Jesus kommt und gläubig wird, dass man seine Sünden ausbekennt. Das sind Dinge, wo man einfach letztendlich was Ähnliches macht wie bei der katholischen Beichte. Man kommt nicht zu Jesus als Sünder, sondern man bekennt alles aus, man bringt alles in Ordnung. Das heißt, man handelt in der eigenen Kraft und dann werden diese Menschen teilweise so belehrt, dass die glauben, dass ihre tiefgründige Buße, die sie getan haben, das ist letztendlich nichts anderes in der Regel, wenn man nämlich das vorstellt, bevor man zum Glauben kommt, nichts anderes wie Werke, dass sie aufgrund von ihrer Ernsthaftigkeit, aufgrund von dieser tiefgreifenden Buße, dass der Herr sie drum annimmt. Ich sage es mal ganz, ganz einfach, diese Bekehrung ist nie im Leben eine Bekehrung, die zur Wiedergeburt führt. Die führt zu keiner. Garantiere ich 100%. Und zwar, weil es Werke sind. Das ist eigene Kraft. Und das sagt Gott einmal ganz klar. Du musst auch aufpassen als Gläubiger, dass du nicht in die eigenen Werke reifelst und glaubst, deine Kraft, dein Vermögen, deine Fähigkeiten. Das ist genau das, was bei denen war. Die wollten die eigene Kraft. Darum haben sie gesagt, wir hätten es doch können. Das ist genau das, was drinsteckt. Und man sieht hier, dass es einfach etwas Gefährliches ist. Und das ist auch das Wesen der Heiden. Jesaja 10, 13. Denn er sprach, durch meine eigene Kraft habe ich es vollbracht und durch meine Weisheit, denn ich bin klug. Ich habe die Grenzen der Völker verrückt und ihre Vorräte geplündert und sie in meiner Macht von ihren Sitzen gestürzt. In meiner Macht, meine Hand hat nach diesem Reichtum und so weiter gegriffen. Das ist immer mein. Und man sieht hier, das ist letztendlich die Rede der Heiden. Und er sagt hier ganz klar, an der Frucht des Hochmuts des assyrischen Königs und an dem Trotz seiner hochfahrenden Augen will ich Vergeltung üben. Warum? Weil er gesagt hat, durch meine eigene Kraft. Wir müssen uns etwas bewusst sein. Ich habe es auch lernen müssen. Dass Gott, so wie es der Hiob und wie auch die ganze Bibel es lehrt, dass Gott eigentlich nichts davor hat, wenn ich pariere. Sondern Gott ist nicht darauf angewiesen, dass ich pariere, sondern es ist letztendlich so, Gott will, dass mehr Abhängigkeit zu ihm kommt, dass man bei ihm Hilfe sucht, das ist der Wille Gottes. Dass man bedürftig ist. Und Gott will nicht, dass man ihm letztendlich, ich sag's einmal, vorher praktisch Rechtgläubigkeit signalisiert, dass man ihm vorher eine bestimmte Form von Buße bringt. Buße wirkt da der Heilige Geist. Die Bibel sagt, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Römer 2, Vers 4. Das ist nämlich der Unterschied. Und alles, was von Gott gewirkt ist und ich reagiere drauf, das ist in Ordnung vor Gott. Aber alles, was ich selber mache, ist letztendlich ein Gräuel vor Gott. 2. Chroniker 26, 12. Das müsste eigentlich 16 heißen. Als er sich aber mächtig fühlte, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben und das ergriff sich an dem Herrn, seinem Gott, indem er in dem Tempel des Herrn ging, um auf dem Räucheraltar zu räuchen. Und zwar, das ist einfach so, als er sich mächtig fühlte. Wenn er mal das Ganze durchlässt, um letztendlich hier
zu kämpfen, als er sich mächtig fühlte. Das ist das, man will nicht die Hilfe Gottes, sondern will selber. Wenn man selber mächtig ist, wenn man die eigene Kraft hat, dann so ist der Mensch. Jeremia 17, Vers 5. Ist euch etwas aufgefallen? Das ist nämlich ein typisches Merkmal. Je weiter jemand in der Abfall geht, es wird ja keiner hingehen und sagen, Gott wirkt nicht mehr in unserer Mitte. Wer macht denn das? Dass er hinsteht, die Hand zum Schwur sagt und Gott hat sich zurückgezogen, Gott hat uns verlassen. Das macht ja niemand. Sondern geht die Gläubige einfach hin, genau das Gleiche, was hier war, und ersetzt dieses Handeln letztendlich. Sie ersetzt das Handeln Gottes durch die eigene Kraft. Ich bin felsenfest überzeugt, wenn die 300 nicht gesiegt hätte, wäre die Masse gekommen und hätte angegriffen. Typisch. Und dann müssen wir einfach sehen, wie Gott es sieht. Jeremia 17, Vers 5, Vers sagt, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch für seinen Arm hält und dessen Herz vom Herrn weicht. Das heißt, die eigene Kraft ist gleichbedeutend mit einem Weichen vom Herrn. Das ist einfach eine Tatsache. Die eigene Kraft vertrauen ist mit ein Stück vom Herrn zu weichen. Das ist interessant, je mehr man jetzt hier in diesem Buch, der Richter, der Abfall geschehen sieht, je mehr kommt es raus. Je mehr dieses Volk abfällt, je mehr kommt dieser Hang nach der eigenen Kraft raus. Das kannst du jetzt beobachten. Am Schluss stand Benjamin voll auf dem Höhepunkt, dann siehst du dann Israel vollkommen am Boden liegt. Gott sagt dann in Vers 7, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Der ist wie ein Baum gepflanzt. Und zwar, das ist wieder das Interessante. Gott will Bedürftige. Das haben die Gläubigen oft nicht begriffen. Sie glauben, Gott will Fromme. Gott will letztendlich Menschen, die formell religiös in Ordnung und besonders linientreu sind. Gott will Bedürftige. Das haben wir nicht begriffen. Und aus dieser Haltung kommt nämlich katholisches Denken heraus. Da kommt Rechtgläubigkeit. Da tun wir Werke. Dann tun wir als Gläubiger Werke. Versucht sich Gott angenehm zu machen, obwohl Gott ganz klar sagt, er will eigentlich das nicht. Das ist das Unverständnis des Fleisches. Was mir aber ankommt, je weiter der Abfall fortschreitet, je mehr kommt es raus. Das ist ein Prinzip. Je mehr kommt der Mensch in den Mittelpunkt. Das war schon ein paar Jahre her, da war ich in Meisenbach bei einem Vortrag. Und da war ein Mann. Und der Mann hat zu einer Verführung gehört, zu einer absoluten Verführung. Man hat das auch gewusst. Und dann ist er hinterher gekommen und hat mit mir reden wollen. Und solange der Vortrag war, hat er sich friedlich verhalten, da ist er gekommen. Hat er mich mit strahlenden Augen, er war absolut verführt. Ich werde es nie mehr vergessen. Dann ist er vor mir gestanden. Ich habe selten so einen begeisterten Menschen gesehen. Es wäre schön, wenn er für den Herr Jesus so begeistert gewesen wäre. Und dann sagt er zu mir, wissen Sie, was das Zentrum der Bibel ist? Oh, ich antworte da dann in der Regel nichts und lasse ihn sagen, will es ja selber sagen. Dann hat er gesagt, dann hat er gestrahlt, kann man sich nicht vorstellen, und sagt, der Mensch. Das war ein leitender Mann von der charismatischen Inniss-Klinik. Und mir war es klar. Und das ist es. Je mehr der Abfall geschieht, je mehr kommt der Mensch in den Mittelpunkt. Typisch. Das ist einfach ein Prinzip. Und das siehst du an diesem Buch Richter. Also, es fällt am Anfang gar nicht auf. Aber du musst immer noch gucken. Es geht immer ein Stückchen weiter. Was einem auffällt, das werden wir jetzt sehen, je weiter man geht, die Intervalle werden stärker. Also die Ausschläge. Und gleichzeitig siehst du etwas, der Zerfall, der sitzt drin. Und dann siehst du plötzlich, wie, je mehr der Verfall kommt, je mehr kommt die menschliche Linie, je mehr tritt der Mensch in den Mittelpunkt. Was Gott will, interessiert dann niemand mehr. Das ist immer ein Zeichen, dass dann letztendlich, ich sag's mal, ins Elend geht. 2. Mose 14, 13 und 14 kennen wir alle. Du sollst stille sein und der Herr wird für dich streiten. Diese große Stelle. Man sieht es, wie das schon im Menschen drin steckt. Gott macht es doch so, als er die Kinder Israel durchs Passahlamm herausführt. Er führt sie zuerst in die Falle. Vorne ist Meer und hinten sind die Ägypter. Sie haben keine Chance mehr auszuweichen. Und erst als sie so weit sind, sagt er so, jetzt müsst ihr lernen, still zu sein. Und oft führt Gott uns Gläubige in ausweglose Situationen, Geschwister. Manchmal ist die Anfechtung, die Not, dass wir in einer ausweglosen Situation sind, eine Erziehung Gottes, dass wir endlich lernen, abhängig zu sein und aufzuhören und wirklich aufhören, selber zu handeln. Ich habe es bei mir auch schon oft festgestellt, dass Gott mich in der Falle reinlaufen lässt, mit der Absicht, dass ich endlich aufhöre, selber zu wirken und mich auf ihn verlasse und anfange zu Gott zu schreien um Gnade. Und dann wirkt er wieder. Als ich hier in der Falle sind, dann sagt er, du sollst stille sein, jetzt wird Gott für dich streiten. Es wäre für Gott ein kleines gewesen, schon weit vorher den Kindern Israel zu helfen, wäre für ihn kein Problem gewesen. Macht er aber nicht. Er wartet, bis sie in der Not sind. Das ist die Gnade Gottes, die uns dann letztendlich erzieht und nochmal beibringt, was wirklich los ist. 2. Chroniker 20, Vers 15. Merk auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten, noch vor diesen großen Haufen verzagen, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Wisst ihr, und der Grenzpfad zwischen Religion und Evangelium, das sage ich mal ganz hart, der ist Millimeter scharf, der ist so dünn, wie ein Messerschneide. Wenn zwei genau dasselbe tun, kann es eine Religion sein und das andere Evangelium. Und das ist das Gefährliche. Die Frage ist immer, warum tue ich es? Wie reagiere ich? Zum Beispiel, da tut jemand Buße, bricht innerlich zusammen, weil der Heilige Geist das seinem Herzen wirkt. Dann ist es recht. Der andere tut es als fromme Übung. Dann ist es vom Teufel letztendlich sogar eine Falle. Und dann müssen wir aufpassen. Das Problem ist einfach, Gott will diese eigene Werkstätigkeit und diese eigene Religiosität, die will Gott nicht. Da geht er mal so weit, wenn er mal Ruhe habt, lässt Jesaja 1, so geht Gott sogar so weit, dass er sagt, das Geflirr eurer Lieder ist mein Gräuel. Wer hat euch geheißen, letztendlich meine Vorhöfe zu zertrampeln? Wer hat euch geheißen, Opfer zu bringen? Und da steht er, die hat blühende, letztendlich Opferhandlungen, blühende Gottesdienste, da war alles da. Und Gott sagt zu Deutsch, er will es nicht mehr. Und dann sagt er so, und das, was ihr braucht, ist, und dann sagt er ihnen, wenn eure Sünden blutrot sind, so wie sie schneeweiß wäre, ihr braucht Vergebung als Akt der Abhängigkeit. Das ist einfach, wie das steckt im Menschen drin. Und das ist auch interessant. Das Kreuz, am Kreuz von Golgatha ist was ganz Entscheidendes passiert, das hat die wenigsten erkannt. Und zwar, das ist etwas, wo ein bisschen versteckt ist. Aber im Galater 2, 19 und 20 zeigt es Gott ganz klar. Er sagt hier, nun bin ich aber durchs Gesetz dem Gesetz gestorben. Das heißt, ich kann hier keine Werke auch des Gesetzes mehr bringen. Ich kann Gott nichts mehr bringen. Ich bin in dem Moment, wie ich im Gesetz gestorben bin, das bin ich laut Römer 7, Vers 4, laut Römer 10, Vers 4, bin ich das letztendlich in der Sekunde der Wiedergeburt. Bin ich im Gesetz gestorben, als Gesetz für mich durchs Blut Jesu erfüllt wurde. Und jetzt sagt er, ich bin dem Gesetz gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht ich, Christus. Nicht was von mir kommt, sondern was vom Herr Jesus kommt. Das hat natürlich zwei Seiten. Das ist für einen Gläubigen, der normal denkt, vollkommen befreiend. Damit sieht er etwas, dass er noch so bedürftig sei, kann der Herr wird ihm helfen. Er kann noch so in die Falle geritten sein, der Herr wird ihm helfen. Aber jetzt sage mal, ein Mensch, der sich selber in die Falle geritten hat, letztendlich, und der dann gebrochene Kraft hat, und sagt dem, jetzt musst du Buße tun, jetzt musst du das tun, jetzt musst du das tun, der verzweifelt dir, der zerbricht dir vollends. Sobald er aber merkt, dass der Herr bereit ist, Erbarmen zu haben, dann kommt die Seele zur Ruhe. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber hier, wenn du unsere Textschreibung siehst, einfach als Unverständnis des Fleisches, die schreit dann und sagt, wir wollen es in der eigenen Kraft tun. Und wiederum mit dem Trick, den man ihnen nämlich letztendlich das gibt, was sie wollen, der befriedigt das Fleisch. Dem man sagt, ja, ihr seid ja so tolle Helden und habt hier sowieso schon einen umgebracht oder zwei. Indem man ihnen einfach, werden die gefangen, ihr. Indem man hier ihnen letztendlich, ich sag's einmal, er speist sie ab mit Ehre. Und das ist, wie der Mensch ist. Der Mensch ist so. Wer hätte das tun können als ihr? Er hat die zwei in eure Hand gegeben, habt ihr einen Sieg vollführt. Und damit sind die zufrieden. Du siehst, es geht ihnen gar nicht darum, das Kampf Gottes zu tun. Wisst ihr warum? Wenn du den Text in Ruhe liest, dann siehst du, da gibt es wirklich geistliche Arbeit. Die ist da, die tut bloß keiner. Und jetzt kommen die 300 müde, die sowieso schon kurz vorm Zusammenbruch sind. Und von denen heißt es noch ganz klar, trotz der Müdigkeit. Vers 4. Als nun Gideon an den Jordan kam, ging er hinüber mit den 300 Mann, die bei ihm waren. Die waren müde und jagten gleichwohl nach. Macht doch was. Das, was Gott wollte, der Wille Gottes, hat die anderen, die hier so große Rede führen und sagen, wir, die Kämpfer, die tun nichts. Das ist typisch. Die tun nichts. Aber gar nichts. Sondern jetzt kommen wieder die 300 Männlein vor Gott und die müssen, da wo sie schon völlig fertig sind, müssen sie weiterkämpfen. Und das ist typisch. Typisch. Das ist typisch. Man will Ehre, aber tut der Wille Gottes nicht. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch, steckt drin im Fleisch. Die wären bereit gewesen, andere Kampf zu kämpfen, aber nicht den Gott will. Den Gott will, der muss überhaupt nicht kämpfen. Und das ist, das gerade alles, ist alles ein Sammelsurium, ein Sumpf, eigene Ehre, eigene Kraft, letztendlich eigener Wille, da geht es um der eigene Wille, das ist alles ein, überall wo eigener Vorstand. Das ist einfach letztendlich das Ding da. Und jetzt ist hier etwas, geistliche Gläubige, die sind fertig und trotzdem, die sät, wo es gilt. 2. Samuel 23, Vers 9. Und nach ihm Eleazar, der Sohn Dodos des Achochiters, er war unter den drei Helden mit David, als sie die Philister verhöhten. Diese sammelten sich dort zum Streit, aber die Männer von Israel zogen hinauf. Er jedoch erhob sich und erschlug unter den Philistern, bis seine Hand müde wurde und am Schwerte klebte. So verlieh der Herr an jenem Tag einen großen Sieg. Geschwister, das ist das, was Gott will. Manchmal lässt er seine 300 Auserwählte, lässt er so lange kämpfen, bis die Hand am Schwerte klebt. Das heißt, übersetzt ins Neue Testament, bis die Hand an der Bibel klebt. Schon klar, Schwert des Geistes. Die kämpfen, kostet es, was es wolle, wenn sie kurz vorm Zauberbruch sind. Die kämpfen, der Kampf des Glaubens mit dem Wort Gottes. Und das sieht man einfach, trotz Müdigkeit, ist überhaupt kein Hindernis. Jetzt möchte ich auch nochmal etwas betonen. Man muss hier aufpassen. Auch geistlich gesinnte Gläubige werden müde. Ist völlig normal. Wenn man müde wird, hat überhaupt nichts über die Qualität des Kampfes zu sagen. Johannes 4, Vers 6. Es war da selbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Ist klar, 6, die Zahl des Menschen, das ist die Menschennatur Jesu. Darum hat er auch gezeigt, dass man auch, selbst wenn man hier, selbst der Sohn Gottes wurde müde. Ein wiedergeborener Gläubiger kann müde werden. Der kann körperlich müde werden, der kann geistlich müde werden. Entscheidend ist, dass er weiterkämpft und wenn die Hand am Schwerte klebt. Das heißt, Müdigkeit ist kein Hindernis. Das sieht man hier nochmal. Ganz klar. Und zwar, da ist ein entscheidender Punkt. Wir werden müde, das ist normal. Aber Jesaja 40, 28 ist eines von den berühmtesten Kapiteln. Das es über das Thema gibt. Und jetzt kommen wir wieder in diese Abhängigkeit. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema, zu der Abhängigkeit des Gotthandels. Das sagt jetzt Bibel vor ihm. Weißt du denn nicht, hast du denn nicht gehört, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Jetzt sehen wir wieder, Gott ist ohne Ende. Gott ist der, der nie müde wird. Gott ist der, der letzte Kraft hat. Und jetzt sagt er, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug. Dem unvermögenden Knaben werden müde und matt Jünglinge fallen. Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden und dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das sieht man wieder. Das ist das, was Gott will. Er hat letzte Reserve. Er hat letzte Kraft. Er hat alles. Und er will, dass seine Gläubigen zu ihm kommen und dann werden sie auffahren wie die Adler. Das ist ein Grundgedanke der ganzen Heiligen Schrift. Das ist ja hier in dem Richterbuch wieder dramatisch. Abfall heißt immer eigene Ehre, eigene Kraft, eigene Wege, eigener Wille. Da wird immer das, was Gott will, nicht mehr getan und immer das, was der Mensch will. Das ist typisch. Und das Grundproblem ist einfach das, je weiter ein Abfall fortschreitet, je mehr kommt es raus. Und was der Mann mir gesagt hat, das war mir klar. Wisst ihr, der ist nicht einmal der Spur noch auf die Idee gekommen, dass er daneben liegt. So war begeistert, das kannst du dir nicht vorstellen. Er sagt, der hebt gleich ab, wieder nicht gefällt. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Manchmal sage ich da auch nichts denn, oder bloß ein Satz oder so. Ich weiß nicht mehr, was ich zu ihm gesagt habe. Jesaja 47, 13. Jetzt kommt halt dein Problem. Müdigkeit und geistlicher Kampf schließt sich nicht aus, aber wir müssen aufpassen. Es gibt aber Müdigkeit, die kommt woanders her und ist dann auch wieder eine Falle. Also nicht alle Müdigkeit ist geistlich. Hier sagt die Bibel, ich denke, das ist ein ganz gravierender Punkt, du bist müde geworden von der Menge deiner Beratungen. Wisst ihr, es gibt Gläubige, die laufen die ganze Zeit rum und fragen. Es ist nicht falsch, mal Brüder oder Schwestern zu fragen, das ist richtig. Aber es gibt Menschen, die können jetzt keinerlei Entscheidungen fällen, geistlich, ohne dass sie abdeckt sind. Das nennt man unmündig sein. Ich weiß nicht mal, ich habe mal ein Mädchen gehabt bei ihrer Freizeit, die kam zu mir nach der Verkündigung und hat sie mich gefragt, darf man Karte spielen? Und es wäre ganz einfach sein zu sagen, ja oder nein, aber ich denke, nee. Ich denke, du kommst mir gerade recht. Dann habe ich zu ihrer Folgendes gesagt, habe ich gesagt, ich sag's dir nicht. Ich sag's dir nicht, ob du Karte spielen darfst. Sondern, geh zum Herrn. Und die Reaktion hat mir gezeigt, dass ich auf dem richtigen Dampfer war. Sie hat nämlich dann angefangen zu maulen. Und zwar laut halt. Zu Deutsch, sie hat bloß gesagt, na, weiß ich erst nicht, was ich tun soll. Jetzt genau war das Problem. Sie wollte einfach bedient werden von Menschen, statt dass sie sich selber mit dem Herrn auseinandergesetzt hat. Und das sagt von dieser Menge der Beratungen, wenn man so rumläuft, da wird man auch müde. Irgendwann nervt es dich dann. Irgendwann hast du dann die Nase voll auf die Menschen und du kriegst 6-mal hintereinander einen falschen Rat und dann bist du fertig. Das passiert dann. Und dann sagst du, wie schlimm sind die Gläubigen, wie bin ich enttäuscht von den Gläubigen? Ich sage, natürlich bist du enttäuscht, das ist auch richtig. Da gehört nochmal eins drauf, dass du viel enttäuschter wirst. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Du musst lernen, dem Herrn zu vertrauen, nicht dem Menschen. Jesaja 57,10, nächster Punkt, der ist genauso gravierend. Du bist müde geworden von der Menge deiner Wege. Nicht der Weg dem Lamme nach, sondern der Weg dem Menschen nach. Viele, 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 viele Wege. Das heißt, müsst ihr es einfach nochmal ganz nüchtern sehen. Gott, und zwar, das will der Mensch einfach nicht akzeptieren. Gott denkt für den Menschen. Buße heißt Metanoia, das heißt mitdenken mit dem, was Gott mir vordenkt. Das muss ich mir vorstellen. Gott denkt für den Menschen. Er denkt ihm vor und sagt, jetzt denk du mir nach, das ist Buße. Das heißt, Evangelium ist nie bedürfnisorientiert. Nie. Sondern Evangelium ist immer gottgemäß zentriert. Das heißt, Gott weiß genau, was ich brauche. Ich kann ja gar nicht beurteilen, was ich brauche. Paulus sagte mal im 1. Korinther 4, ich bin mir nichts bewusst, damit bin ich nicht gerechtfertigt. Ich kann es gar nicht beurteilen, das ist das Problem. Man kann es selber nicht beurteilen. Also denkt mir Gott das vor. Also ist die Bibel der Maßstab. Also legt mir das Gott ganz genau vor, wie eine Landkarte, und ich bloß hinterhergehe. Und dann komme ich zum richtigen Schluss. Das will Gott. Gott will auch hier die Abhängigkeit, dass er alles vorgibt. In jeder Beziehung, das nicht bedürfnisorientiert ist, wie ich es gern hätte, sondern das so ist, wie er es vorgibt. Und dass das manchmal nicht schön ist, das ist mir auch klar. Ich habe auch Dinge, wo ich schon gedacht habe, oh Herr, wenn es nur anders wäre, es ist auch nicht anders. Ja, dann muss man lernen, sich zu beugen, unten zu bleiben, das einfach zu akzeptieren von Gott her. 2. Thessalonicher 3, Vers 13. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es gibt jetzt wieder Dinge, da sagt Gott, da wirst du nicht müde von der Menge deiner Wege, nicht müde von den Beratungen, sondern er sagt, es gibt einen Punkt, da darfst du gar nicht müde werden, nämlich Gutes zu tun. Das ist wieder was. Gutes tun sind keine Werke. Das darf man nicht verwechseln. Manche denken, sie wollen Gutes tun, dass sie vor Gott angenehm sind. Das sind wieder Werke. Sondern da kommt einfach aus dem Evangelium raus, dass man dann einfach den Mitmenschen und den Gläubigen Gutes tun will. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und von dem her muss man einfach sehen, da sagt Gott, an dem Punkt darfst du nie müde werden als Gläubiger. Das ist was, da gibt es keine Ausrede. Scheinbar wird man hier auch nicht müde, wenn man richtig geistlich steht. Offenbarung 2, Vers 3. Und du hast Ausdauer um meines Namens willen und hast die getragen und bist nicht müde geworden. Da lobt der Ephesus, gell, die ledige die erste Liebe verlassen hat, da sagt, du bist nicht müde geworden. Ein geistlicher Kampf. Wisst ihr, wenn man nicht müde wird, wenn man selber sich bewusst ist, man wird menschlich müde und matt, aber die Kraftquelle ist Gott. Und letztendlich, wenn ich seine Wege gehe, seine Linie akzeptiere, seine Kämpfe kämpf, seine Wille tu, seine Ehre suche, dann wird man nicht müde. Müde wirst du, wenn du die eigene Ehre suchst. Müde wirst du als Mensch, wenn du deinen eigenen Wille tust. Und letztendlich müde wirst du, wenn du selber kämpfst. Dann wirst du müde. Sobald man aber Gottes Wege geht, wird man halt nicht müde. Und wenn wir jetzt mal das in Ruhe guckt, 2. Korinther 6, ich hab das bewusst als Musterbeispiel, wenn der Paulus da guckt, 2. Korinther 6, 3 bis 10. Ich lese mal diese Verse. Wir geben niemanden irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde. Merkt ihr was? Was ist hier im Mittelpunkt? Nicht der Paulus, nicht der Apostel, sondern im Mittelpunkt der Dienst. Dass der nicht verlästert wird. Jetzt sagt der Paulus, ich bin bereit, alles zu tun, dass das Recht Gottes, dass der Weg Gottes nicht verlästert wird. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großem Untenbleiben, Geduld, Hypomonä. In Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, in Wachen, in Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist. In ungeheuchelter Liebe, im Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes. Durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und Linken. Unter Ehre und Schande bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch erkannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als die nichts haben, doch alles besitzen. Und da siehst du etwas. Dieses ganze Elend, das der Paulus hier aber erlebt hat, bewirkt bei ihm keine Müdigkeit, sondern Angriff. Und das sind die 300. Das sind die 300 aus unserem Text, die greifen weiter an, egal was ist. Aber das ist auch interessant. Nur die tun den Wille Gottes. Die anderen paar Tausend, die sind völlig daneben. Die haben ein großes Mundwerk. Wenn sie die eigene Ehre haben, sind sie zufrieden. Fertig. Aber da ist ein kleiner Überrest, der kämpft bis um die Hand am Schwarte klebt. Sei jetzt mal bildlich. Und das ist schon, wie Gott denkt. Gott will mit einer kleinen hingegebenen Schar seinen Wille, seinen Kampf, seine Linie verwirklichen. Das muss man einfach lernen. Das ist auch ein Umdenkprozess. Wenn man jetzt weitergeht, von Vers 5 voll bis 21. Dort siehst du jetzt dieses Drama von den Städten, die Gott nicht helfen wollen. Jetzt kommt das Nächste. Es ist ja nicht nur so, dass zum Beispiel eigene Ehre suchen, Eigenwille, Eigenbrödelei, dass das Reich Gottes hindert, sondern es kommt etwas, und das, auf die Idee kommt man oft gar nicht. Es gibt eine ganz üble Sache im Reich Gottes, und das sind so Zwillinge. Siamesische Zwillinge, das ist der Unglaube, letztendlich, und die Feigheit. Jetzt sehen wir hier, die Leute waren voll Unglaube, der hat nämlich fast schon den Sieg gehabt, der hat den Großteil der Heeresmacht bereits geschlagen mit seinen 300, das muss man sehen. Nämlich indem er diesen Lärm vollführt und hat sich der Großteil selber umbracht. Gott hat also ganz deutlich gezeigt, dass er auf dieser Linie Sieg gibt. Und trotzdem blieben diese Leute im tiefsten Sinne des Wortes, wo sie hier dazugehört haben, ungläubig. Die haben nicht geglaubt, dass Gott weiter Sieg gibt. Die haben nicht geglaubt, dass Gott im Endeffekt gewinnt. Sondern da kam wieder die eigene Kraft, die Angst kriegt. Und zu der Angst kam nur Feigheit dazu. Und das ist wieder was ganz Schlimmes. Feigheit und Angst, das ist etwas, was einfach das Recht Gottes hindert. Ich habe schon mal erzählt, es gab früher ein Traktat, das hat geheißen, Furcht eine Dienerin des Teufels, und genau so ist es. 2. Timotheus 4, Vers 10. Demas hat mich verlassen, weil er diesen Weltlauf lieb gewonnen hat. Und ihr dürft jetzt bloß an die Johannes Markus nur denken, der ist genauso umgedreht. Der hat auch umgedreht. Da kommt dann die Feigheit, und ich sage es einmal vorsichtig, das ist dann letztendlich, dass man die eigene Haut höher schätzt wie das Reich Gottes. Dass man Angst hat, dass man feig ist, dass man das Risiko nicht eingehen will, um des Herrn willen. Man hat Angst, man sucht das Seine, so wie es in Philipper 2,20 steht. Und das ist kein Zufall. Da hat er sicher auch so ein Demas gemeint, so hat er einen Johannes Markus gemeint, so hat er diese Leute alle gemeint, seine Mitarbeiter. Und er sagt hier, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christus Jesu ist, außer Timotheus. Das ist ein Drama im Reich Gottes. Und man darf das nicht unterschätzen, ist oft Feigheit. ist oft leidenscheu. Es ist oft so, man hat Angst. Man denkt, dass man einen Nachteil kriegt. Man denkt, dass man zu kurz kommt. Man ist nicht bereit, ein Risiko einzugehen. Und sobald man eigene Ehre sucht, eigene Wege geht, kommt automatisch so eine Haltung, wie man sie hier in diesen Versen sieht. Im Richter kommt genau die Haltung hervor. Das heißt, so eine Abfallshaltung bedingt dann automatisch, dass jemand Angst kriegt. Mir ist jetzt aufgefallen, also ich habe gewusst, dass es zwei, drei Parallelstellen gibt, aber mir fällt zurzeit auf, wenn ich Bibel lese, ich studiere gerade vor allem Hesekiel, wenn du Bibel liest, mir fällt gerade auf, wie dauernd Bibelstellen kommen, wo es heißt, was sie gefürchtet haben, kam über sie. Und das ist etwas, was mit dem zu tun hat. Sie hat doch Angst gehabt vor den Gegnern, dass die Strafe kriegen, dass man zum Beispiel ihren Turm abbricht, dass sie geplagt werden oder dass sie umkommen. Und genau das, was sie gefürchtet haben, hat Gott über sie gebracht. Schon interessant. Genau das, was sie durch ihren Unglaube, durch ihre Feigheit letztendlich und auch durch ihre eigene Wege und durch das eigene Ich, durch das eigene Wollen, was sie hier angezettelt haben, genau das bringt Gott über sie. Interessant. Das ist aber absolut ein Beispiel des Unglaubens. Und der Feigheit, jetzt müssen wir etwas einmal sehen, Offenbarung 21, Vers 8, da steht was ganz Brutales. Den Feiglingen aber und den Ungläubigen, gräulichen Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern wird ihr Teil sein in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Jetzt seht ihr mal, wie Gott die Feigheit sieht. Das sind die gar nicht so harmlos wie mir. Feigheit wird hier dramatisch von Gott her gesehen. Und das siehst du auch hier in unserem Kapitel vom Richter. Diese Feigheit bringt letztendlich, das müsst ihr einfach mal ganz nüchtern sehen, diese Feigheit bringt einem Teil dieser Menschen absolute Strafe, Züchtigung. Er bringt ihnen Zerbruch ihres Turmes und er bringt einem Teil der Menschen, dieser Leute, den Tod. Genau das, was sie gefürchtet haben, kommt über sie. Ist brutal. Und wir müssen nochmal in Hebräer reingeht, Hebräer 10, 38, dann sieht man, dass Gott ganz anders denkt. Er sagt hier, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, aus Glauben. Zieht er sich aber aus Feigheit zurück, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir sind aber nicht von denen, die feige zurückweichen zum Verdorben, sondern die da glauben zur Rettung der Seele. Er zeigt hier nochmal ganz klar, er sagt, der wahre Gerechte, der wahre Gläubige sucht der Weg Gottes. Er sucht nicht die eigene Ehre, sondern die Ehre Gottes. Er kämpft den Kampf Gottes, nicht seine eigene Vorstellung, sondern Gottes Vorstellung. Und er ist nicht feig und hat keine Angst. Und er handelt nicht im Unglauben, das ist der Normalzustand. Und sagt, die feige zurückweichen, die geht letztendlich im Verderben entgegen. Das ist Verderben. Da wird verdorben, im tiefsten Sinne des Wortes. Da wird geistliches Leben, da wird menschliches, da wird viel verdorben. Und das ist auch der Grund, warum Gott sagt, nicht feig, sondern 1. Korinther 16, 30, wachet, steht fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Guck, ich erzähle euch, ich hab's ja schon auch erzählt. Wenn ich das dann manchmal mache, dann unterstellen wir mir Hochmut. Das ist aber kein Hochmut. Der Andreas war dabei. Ich weiß nicht, was er denkt hat. Das war bei den Russen, wo wir dort waren, bei dieser russlanddeutschen Gemeinde, da war ein junger Bruder dabei, der sehr stark von Theologen beeinflusst war. Und der war von Theologen beeinflusst, und dann kommt der hin und sagt plötzlich, aber der große Theologe, Professor Doktor, ich sag's mal Lehrführungszeit. Ich weiß nicht, ob er Professor Doktor ist, aber auf jeden Fall Doktor ist, ob er Professor ist, weiß nicht, aber auf jeden Fall der große Theologe sagt, und hat er mich erguckt, nur mit einer einzigen Erwartung, dass jetzt in meinem Herz, die Ehrfurcht beginnt. Dass ich jetzt einen unsicheren Blick kriege und dass ich jetzt unsicher war und ihm sage, oh, wenn der Herr Doktor das sagt, dann aber ziehe ich mich zurück. Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe die Lunge aufgepumpt, haben gefaucht und habe zu ihm gesagt, der hat keine Ahnung. Na, schmuck, na, scherz mal. Der ist plötzlich innerlich wie zusammengeklappt, so schmuck, der hat sich schon oft nur ein Auge, da ist plötzlich gemerkt, dass was passiert. Und das ist, was wir sein müssen. Wir müssen, wenn wir geistlich von etwas überzeugt sind, müssen wir mutig sein. Bis man hinsteht, da spielt keine Rolle, wer vor ihm steht. Wisst ihr, wenn jetzt zum Beispiel ein Theologe kommt und sagt, ich möchte mit dem Gläubigen reden, wenn wir schon ausgebildete Theologen auf dem Sofa geguckt haben, fast geweint. Du musst halt sagen, na, bring sie doch. Also, dass wir keine Angst haben vor den Schienen dieser Welt, sondern wir müssen sicher sein vor Gott, und dann brauchen wir vor keinem Menschen Angst zu haben, geistlich. Da ist überhaupt kein Grund, feige zu sein. Das kann ein Theologe mit 20 Doktortiteln sein, interessiert doch niemand.
kein Professor der Theologie sein, interessiert niemand. Es kann ein Wissenschaftler sein, interessiert niemand. Sondern wenn du vor Gott stehst, dann darfst du nicht feig sein, musst hinstehen für die Wahrheit des Evangeliums. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er sagt hier, seid mutig, seid stark, seid fest, wachet. Kein Widerstand. Also, ihr habt mich verstanden, warum ich das erzählt habe. Ich bin selber erschrocken. Ich bin selber erschrocken. Ich habe dann überlegt, ob ich zu böse war. Aber manchmal muss ich es einfach machen. Ich habe es nicht aus Lust getan oder aus Hochmut, sondern ich habe es zitternde Knie, habe ich dann laufen lassen. Aber man muss einfach lernen, mutig zu sein in solchen Dingen. Feigheit ist vom Teufel. Ich will nochmal betonen. Feigheit ist vom Teufel. 2. Chroniker 17, 6. Und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, tat er die übrigen Höhen und die Ascheren aus Juda hinweg. Sobald der Herz mutig wird, geistlich, bricht der Abfall, das ist hochinteressant, dann wird der Abfall gebrochen, sobald der Herz mutig wird. Und das siehst du auch hier, diese kleine Schar, die kämpft weiter, egal was passiert. Und was auch auffällt, wenn man die mal in Ruhe anguckt, gell, die sind immer noch schlapp und fertig, die sind immer noch müde. Das spielt scheinbar vor Gott überhaupt keine Rolle. Und jetzt kommt es ja zu dieser Strafe an diesen Männern, das soll sie getötet werden. Was man hier auch lernt, ich habe es jetzt nicht auf dem Zettel, aber das lernt man auch, was der Mensch sät, wird er ernten. Das heißt, hier sieht man etwas, die haben hier etwas angezettelt und Gott lässt sie ernten, was sie getan haben. Jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage für die Heilige Schrift. Diese Jünglinge waren überfordert. Es gibt manchmal gläubige Jünglinge. Gläubige sind einfach überfordert. Wenn jemand überfordert ist, dann sagt die Schrift ganz klar, man soll zum Beispiel jemanden nicht überfordern, soll eine Herde nicht übertreiben, soll nicht gucken, dass die Schwache zusammenbrechen, sondern dann müssen die Stärkeren. Und hier ist was ganz einfaches. Denn wie der Mann so seine Kraft für seine 20. Das ist eine der größten Wahrheiten, die es gibt. Was jemand wert ist, das siehst du, wenn es gilt, vorher nicht. Jetzt vor kurzem, ein Prediger, der hat Furchtbares hinter sich, hat mir einen Prediger mal erzählt, aber Gott hat schon zugelassen, auch in seinem Leben. Hat er mir mal erzählt, was ihm mit der Gemeinde passiert ist, was ihm privat passiert ist, so hintereinander. Er war schon, da sind da fast die Tränen gekommen. Aber das Interessante war, ich musste ihm dann sagen, gesagt, hast du das immer noch nicht begriffen? Was wirklich deine Freude sind, das siehst du, wenn es dir dreckig geht, vorher nicht. Schmierwelt ist heute anders. Ich sage, was für Illusionen, der hat Illusionen gehabt. Und dann, das was ich jetzt sage, in der Familie, das waren dann auch nur Gläubige. Das war das Schlimme für ihn. Wenn das Ungläubige gewesen wäre, hätte das Glaube weggesteckt. Aber wenn das halt auch nur Gläubige war, da schon fast dran zerbrochen. Ich sage, ja, was erwartest du denn überhaupt? Weil der Schmuck, dann kam so langsam, kam er etwas zur Ruhe. Ja, hat er gesagt, eigentlich schon klar. Und das sagt die Bibel ganz klar, wie der Mann so seine Kraft. Da sehen wir wieder etwas. Ich erkläre gleich, wo das herkommt. Das kommt aus Hebräer 11. Dort heißt es, zeigst du dich schwach am Tage der Not, so ist deine Kraft beschränkt. Das ist ein absolut entscheidender Satz. Zeigst du dich schwach am Tage der Not, so ist deine Kraft begrenzt. Wenn es gilt, so genau wie es hier im Richter geschrieben steht, wenn es gilt, wie deine Tage, so ist deine Kraft. Wenn es gilt, dann sieht man, was jemand geistlich auch wert ist. Das hast du hier gesehen, diese 800, diese 300, die haben gekämpft, obwohl sie, also wenn du den Text liest, da wirst du selber müde, wenn du das liest, gell, die waren wirklich fertig, die waren fertig. Das wird also ausdrücklich auch vom Text bestätigt, dass sie wirklich, ich sag's einmal, am Ende waren.
Die haben gekämpft bis zum geht nicht mehr. Und das siehst du, die hatte die Kraft. Warum hatte sie die Kraft? Weil im Jesaja 48 geschrieben steht, der Mensch wird müde und matt, aber die Kraft kommt vom Herrn. Weil sie nicht die eigene Ehre gesucht hatte, sondern weil sie die Wege Gottes gingen, weil sie seinen Kampf gekämpft haben, weil sie aus dem Grund, weil sie den Weg Gottes gingen, nicht feig waren, sondern weil sie hier geistlich mutig waren, kräftig waren. Drum kam die Kraft Gottes und hat sie durchgebracht bis zum Punkt. Und jetzt sehen wir hier, dann steht der Gideon selber auf und tötet diese Männer. Er hat nämlich die Kraft gehabt. Und jetzt überlegt einmal, wer aufsteht. Der Feigling aus Kapitel 6 steht auf. Steht es klar? Der Feigling, der die Eiche, die götzendienerische Eiche bei Nacht umhakt, der steht plötzlich auf. Jetzt ist seine Kraft scheinbar gewachsen. Durch diesen geistlichen Kampf ist seine Kraft so gewachsen, dass er in der Lage ist, die zwei zu töten. Aus dem Stand. Wo die andere versagen. Und das sieht man etwas. Geistlicher Kampf, der wirklich geistlicher Kampf ist und man siegt, gibt Kraft. Man verbraucht im geistlichen Kampf, wenn man siegt, keine Kraft, sondern gewinnt sogar dazu. Das ist eine große Wahrheit. Das ist auch der Grund, warum, wenn jemand geistlich kämpft, der Wille Gottes tut, die Wege Gottes geht, die Ehre Gottes sucht, seine Kämpfe kämpft, dass der immer stärker, nicht schwächer wird. Der wird nicht schwächer, der wird stärker. Das ist der große Unterschied. Da ist dann Kraft da. Und die Bibel sagt ganz klar, Römer 14, 17 möchte ich nochmals betonen, ein ganz wichtiger Punkt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn 1. Korinther 4, Vers 20 ist Parallelstelle, zeigt es nochmal, sagt, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und da steht im Griechischen Dynamis, das heißt die Kraft des Heiligen Geistes. Und der wahre Gläubige hat dann einfach die Kraft, der Kampf zu kämpfen, der Kampf gegen das eigene Fleisch aufzunehmen, der Kampf aufzunehmen gegen die Enttäuschungen, der Kampf ihrer Umgebung, wo er letztendlich dann unter Umständen fast verzweifeln wollte, zu kämpfen, das ist Kraft. Dort siehst du, wie jemand steht. Jetzt müssen wir einfach sehen, warum lässt Gott es zu, dass sich dann manchmal Gläubige regelrecht zerreiben, das ist ganz einfach. Zacharia 4, müsst ihr euch merken, ist das große Kapitel, das einzige Kapitel, wo bildlich dargestellt wird, wie der Heilige Geist in der Gemeinde wirkt. Dort sieht man, dass der Heilige Geist wie ein Behälter über die Gemeinde installiert ist und durch Gießrohre in die Gemeinde, in den Leuchter hineingeht. Und da sagt Gott eine ganz klare Botschaft im Zentrum des Textes, Vers 6, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter dem Zuruf der Menge. Gnade, Gnade mit ihm. Und das sieht man jetzt etwas ganz klar. Das Prinzip im Reich Gottes lautet Kraft. Das Prinzip in der Gemeinde lautet Kraft. Aber nicht eigene Kraft, sondern Gottes Kraft. Und in dem Moment, wie das passiert, dann kommt die doppelte Gnade, das ist die Doppelbotschaft vom Kreuz, und dann letztendlich bringt der Schlussstein hervor. Das heißt, diese innere Haltung bewirkt immer, dass der Schlussstein, Jesus Christus, der Eckstein und Schlussstein ist das gleiche, das ist oben der Stein, wo alles zusammenhält, das Fundament und oben der Schlussstein, dass der dann hervorgebracht wird. Das heißt, dass im Zentrum der Herr Jesus ist. Das ist nicht die eigene Kraft, die eigene Ergeberei, sondern dann ist letztendlich Verherrlichung Jesu Christus. Und das ist Ziel Gottes. Das ist Ziel mit hier unserem gesamten Text. Das muss uns klar sein. Wenn es aber weitergeht, dann seht ihr wahrscheinlich etwas Dramatisches. Ich denke, soweit sind die geistlichen Prinzipien klar. Jetzt haben die Kinder Israel, die Gläubigen, das sind jetzt aber, ich sage es ausdrücklich, die halblebigen Gläubigen. Das sind die, die im Kompromiss waren. Das sind die, die wackelig sind. Das sind nicht die 300 gewesen. Sondern das war letztendlich, da heißt es bloß die Männer Israels. Und da erschließt man dann, dass er einfach das Volk war. Jetzt guck mal, was die sagen. Da zählt die, dass durch Gideon Sieg kam. Der Sieg kam aber nicht durch den Gideon, sondern durch das Eingreifen Gottes. Der Sieg kam durch die 300. Der kam durch das Tun des Willen Gottes. Durch das, was Gott getan hat. Das hätte man Gott die Ehre geben müssen. Und jetzt guck doch mal, was die fleischlichen Gläubigen wollen. Die schreien jetzt, sei du unser Herr, sei du unser Herrscher. Und das ist typisch. Abfall, eigene Ehre, eigene Wege, eigener Gottesdienst, Feigheit, Unglaube hat immer eine Komponente. Klagelieder 5,7. Da passiert das automatisch. Da kannst du machen, was du willst. Unsere Väter, die gesündigt haben, sind nicht mehr. Wir müssen ihre Schuld tragen. Knechte herrschen über uns. Niemand befreit uns aus ihrer Hand. Und das ist das Verrückte. Ich sage es aber, es ist wirklich für mich verrückt geistlich, dass Menschen, die im Kompromiss leben, Menschen, die im Abfall leben, Menschen, die nicht klar sind vor Gott, dass die eine gewisse Sehnsucht entwickelt, vor anderen Ungeistlichen beherrscht zu werden. Das begreife ich nie im Leben. Ich begreife es nicht. Die lassen sich das nicht nur gefallen, sondern entwickelt scheinbar des Fleisches Sehnsucht danach. Vor ungeistlichen Linien noch geplagt zu werden. Da hat man manchmal sogar der Eindruck, sie haben die Lust daran, noch geplagt zu werden, weder normale Gläubige von Ferne drauf guckt und sagt, seid ihr nur normal? Ich habe schon Situationen erlebt, wo ich sage, ich verstehe euch nicht. Da müsst ihr doch auf die Barrikade. Das hat ihnen noch gefallen, im tiefsten Grunde. Das verstehe ich nicht. 2. Petrus 2,19. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, wo sie doch selbst Knechte des Verdorbens sind. Und das ist wieder interessant, die Bibel sagt ganz klar, diese Leute, die beherrschen auf dieser Ebene, sind immer selber Knechte, sind selber Zauber. Siehst du, das ist die Masse des Volkes. Das sind genau die, die hier danach schreien, dass ihre Wege durchgesetzt werden. Das ist genau typisch. Das ist genau das, wo Israel gesagt hat, wir wollen einen König wie die Welt. Genau, hat Gott gesagt, ihr kriegt den König als Strafe. Und manchmal musst du den Gläubigen geben, was sie wollen, als Strafe. Das macht Gott manchmal. Schlimm. Ist alles von weniger, was ich fürchte. Wenn Gott mir mal gibt, weil ich will, dann wird es schwer. Weil dann ist das Gericht, hat das Gericht eingesetzt. Und 2. Korinther 11, Vers 20, ich denke, ist nochmal wichtig, das ist ausgerechnet. Ich hoffe, euch ist klar, was 2. Korinther 11 ist. 2. Korinther 11 ist die größte Darstellung, wie praktisch die Jungfrau der Gemeinde, diese reine durchs Blut gewaschene Jungfrau, wie die, genauso wie die Eva, verführt wird durch einen falschen Jesus, einen falschen Geist, ein falsches Evangelium, durch falsche Arbeiter, falsche Apostel. Das ist das Kapitel der Fälschungen. Da steht Vers 20 Dramatisches, eigentlich was Dramatisches. Er sagt hier, ihr ertragt es ja, wenn jemand euch knechtet. Eigentlich heißt es versklavt. Wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand von euch nimmt, wenn jemand sich überhegt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt, jetzt sagt er, zur Schande sage ich es euch, es gefällt euch noch. Und das ist wieder genau die Haltung. Jemand, der verführt ist, jemand, der vom Teufel hier in der Falle ist, dem gefällt es noch. Wisst ihr, und wenn du das dann siehst, dann muss ich sagen, was hat der Kampf überhaupt noch für einen Wert? Eigentlich keinen, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Kampfbereitschaft des gesamten Volkes, ein Block, ist sinnlos, weil es schon so verseucht ist und so kaputt ist, dass alles, was die geistlich macht, ist nur noch Makulatur und Schau. Das einzig echte Geistliche, was noch geschieht, war bei den 300. Bei den anderen war schon so zersetzt in der Tiefe, dass nichts mehr draus kommen konnte, was Hand und Fuß hatte. Schein erschüttert. Das ist brutal, wenn du das überlegst. Und jetzt kommt der Gideon und jetzt bringt ihn der Teufel zu Fall und das ist furchtbar. Der Gideon, das ist jetzt etwas und das ist, es gibt Charaktere. Bei denen ist so, wenn die einen großen Sieg haben, dann kommt die Stunde der Versuchung. Und jetzt passiert etwas, jetzt liegen diese Leute ihm in die Ohren. Die liegen ihm wirklich in die Ohren. Vers 23 sagt er noch ganz klar, der Herr soll über euch herrschen. Er sagt ihnen ganz klar, Gott war es, der es getan hat. Wir haben den Wille Gottes getan. Er ist euer König, nicht ich. Wehrt er noch ganz klar ab und jetzt macht er den Kompromiss. Und jetzt kommt das Interessante. Wenn eine Situation im Volk oder in der Christenheit oder in der Gemeinde oder in der Familie oder im eigenen Herzen so weit ist wie hier in Vers 22, dann kann der kleinste Kompromiss zur Falle werden. Der kleinste. Der kleinste. Aber der allerkleinste. Und da siehst du einfach etwas. Sie wollen einfach diese Königsherrschaft. Letztendlich. Sie wollen. Und jetzt macht er einen kleinen Kompromiss. Er sagt einfach, Nasenringe her, Ohrenringe her, Eischmelzer und geht dann mit ihnen her und macht den Ephod. Und Ephod war ja was Geistliches. Das heißt, er macht was, was ja gar nicht falsch war, aber es war wiederum Ersatzgötze. Es gibt auch geistliche Dinge, die vielleicht gar nicht falsch sind. Wenn sie zum Götze missbraucht werden, werden sie zur Sünde. Ich weiß nicht, ob ihr die nicht husteln könnt, die Schlange, die eherne Schlange. Die eherne Schlange war richtig zu dem Zeitpunkt, wo es gegolten hat, und hinterher war sie falsch. Und in dem Moment ist halt passiert. Und was das dramatisch ist, dass er eben in Vers 22, Vers 23, der Gideon nur eine vollständig geistliche Haltung einnimmt, vollständig das abwehrt und praktisch sagt, ich will nicht über euch herrschen, ich will das gar nicht, aber indirekt dann praktisch zu Fall kommt an dieser Kleinigkeit, indem er ihnen dann einfach nachgibt. Und ihre Situation, wo es so ist, darfst du keinen Millimeter nachgeben, so gehst du kaputt. Das war, weil du versündigst. Also, der Gideon hat sich hier an Israel versündigt, weil er nachgegeben ist. Das ist das war das kleine Füchse. Das können wir sagen, das ist nicht schlimm, wenn er das Gold nimmt und einschmelzt und ein gleiches Ephod macht. Das ist doch auch was Geistliches, Ephod. Nicht mal Ephod im Prinzip was Geistliches. Auch wenn ihr jetzt das ganze Alte Testament studiert, seht ihr, dass er kein Ephod machen durfte. Das heißt, er hat sich in geistliche Bereiche hineingedrängt, wo er nicht durfte. Und er hat geistliche Dinge getan, die er nach außen geistlich ausgesehen. Von Gott her war es aber falsch. War nicht der Weg Gottes. Hier weicht der Gideon vom Weg Gottes ab. Und das Drama ist letztendlich, was jetzt passiert. Jetzt siehst du, jetzt wird es dieser Mensch zum Fallstrick. Es wird zum Fallstrick. Das sind die kleinen Füchse. Klagelieder 5,18. Dort sieht man nochmal etwas. Und zwar, dort heißt es, ich lese mal ab 15, die Freude unseres Herzens ist dahin, unser Reigen hat sich in Klage verwandelt, die Krone ist uns vom Haupt gefallen, wehe uns, dass wir gesündigt haben, darum ist unser Herz krank geworden, darum sind unsere Augen trübe, weil der Berg zieht und verwüstet ist, Füchse tummeln sich da selbst. Immer wenn Abfall vollzogen ist, wenn Sünde da ist, das ist ja eine Form von Sünde, bloß eine weiße Sünde, das ist ja keine Sünde, wo man auf den ersten Blick sieht, dann tummelt sich die Füchse. Dann wird letztendlich der Reich Gottes Acker zerfurcht, wird unterhöhlt und irgendwann kommt es dann zum Knall. Wisst ihr, und da kommt jetzt wieder etwas, ich habe mir das schon oft überlegt, bei den eigenen Kindern in allem, in der Gemeindearbeit in allem, aber oft bei den eigenen Kindern trifft es sich ja am tiefsten oft. 1. Samuel 2, 11 bis 25, ich möchte nicht das Ganze lesen, ist die Geschichte von Eli. Ich lese mal bloß auszugsweise. Vers 12. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials, das heißt nichtswürdige Buben. Sie erkannten den Herrn nicht, noch wie der Priester mit dem Volk verfahren soll. Dann haben sie, erstens haben sie mit einer Frau vergangen, zweitens haben sie Opferfleisch gestohlen. Dann Vers 24, sie haben dazu geführt, dass das Volk Übertreter hat, dass Sünde geschehen ist. Ihr Vater hat sie ermahnt, war aber zu weich. Und Vers 25, sie folgten der Stimme ihres Vaters nicht, der Herr wollte sie töten. Das heißt, da war das Gericht bereits so weit fortgeschritten, dass keine Hilfe mehr war. Und dann heißt es, Vers 29, das ist jetzt wichtig, jetzt geht es mir um den Eli. Das war jetzt der ja eigentlich nicht abgefallen ist, sondern der hat bloß eine falsche Haltung eingenommen. Warum tretet ihr denn aus lauter Bosheit meine Schlachtopfer und Speiseopfer, die ich verordnet habe, mit Füßen, sagt Gott. Und du, jetzt kommt der Eli, erst deine Söhne mehr als mich. Und manchmal musst du einfach hart sein. Und der Gideon ist hier nicht hart, sondern der Gideon ist hier weich dem Volk gegenüber und tut der Wille des Volkes. Und so wird ihm prompt zum Falschen. Er gibt nach. Er gibt nach. Wisst ihr, und das ist auch eine Form von Feigheit, dass man die eigenen Geschwister gegenüber oder der eigenen Familie gegenüber, selbst der eigenen Kinder gegenüber. Das ist das Verrückte, dass man da feig ist und dann keinen Streit will und dann keinen Krach will und nicht hinstehen will. Und im Endeffekt löst man viel schlimmere Sache aus. Die Söhne wären vielleicht nicht gestorben, wenn der Eli richtig hingestanden hätte und hätte zur Buße gezwungen. Hätte sie gezwungen aufzugeben, dann wäre sie nicht gestorben. Er war weich, was war Sende? Tot. Was ist Sende? Er ist auch tot am Schluss. Das ist das Schlimme. Wisst ihr, in diesen Dingen weich zu sein, bringt immer einen größeren Schaden, wie einmal wirklich hinzustehen. Und da lernt man. 1. Samuel 3,13 ganz klar hat nicht gewehrt. Offenbarung 2,20, die Wandschreibe der Sendschreibe zeigt das auch nochmal. Ganz wichtiger Punkt. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässest. Er sagt, du sündigst. Du hörst auf die. Du bist unter Einfluss von dieser Frau. Sagt er überhaupt nichts und sagt, du lässt sie gewähren. Du lässt laufen. Und das ist manchmal mit die Sünde der Gläubigen, was laufen zu lassen. Natürlich ist nicht immer bloß Lauheit, nicht immer bloß Laschheit, nicht immer bloß Feigheit, sondern es ist auch manchmal so, dass man selber in Sünde gefallen ist und dann sagt die Bibel, dann werden die Augen trübe. Manchmal erkennt man es auch nicht. Aber es hat immer mit Gericht zu tun. Gott lässt dann das Gericht laufen. Dramatisch. Und jetzt kommt eigentlich für mich das Schlimmste vor allem. Nach diesen 40 Jahren der Bewährung hat das Volk vollständig versagt. Gott gibt neue Sieg durch den Gideon. Und auf dem Höhepunkt, wo er die Feinde geschlagen hat, wo jetzt eine nachhaltige Prägung des Volkes geschehen sollte, begeht er so einen Unsinn. Das heißt, es ist dem Gideon nicht gelungen, das Volk zu prägen. Das ist mit das Dramatischste, was hier passieren kann. Paulus sagt einmal zum Timotheus, sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, in allem. 1. Timotheus 4,12, sei ein Vorbild, präge sie nochmals. Hebräer 13, Vers 7 sagt, das Ende eurer Führer sei dann, ich sage immer, wenn manchmal kommen Gläubige in der Übergeistlichkeit, sage ich, lese bloß Bibel, sei ich falsch. Ich sage, die Bibel befiehlt, Biografien zu lesen, das Ende eurer Führer sei dann, ich kann das Ende bloß für jemanden dann sein, wenn er tot ist. Also muss ich Biografien lesen, von toten Gläubigen. Und da muss man geprägt werden, vom Vorbild und von dem, was hier geistliche Gläubige getan haben. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Es war die Sünde Korinths. Es gibt eine fantastische Schrift, die heißt The Corinthian Catastrophe. Das ist übersetzt, in Deutsch gibt es bloß als manuskriptisch, also privat übersetzt. Das heißt, die Korinther sind unter uns. Der Gerd Garber, noch in früherer Pfingstprediger, analysiert auslegungstechnisch die Gemeinde zu Korinth. Und in Korinth war was ganz Interessantes, da zeigt er einfach ihre Haltung. Aber etwas war in Korinth wirklich das Interessante. Nicht die Gemeinde hat das Umfeld der Gemeinde geprägt, sondern die Gemeinde war geprägt von Korinth. Sie haben genau die Sünde begangen, die für die Korinth berühmt war. Müssen wir gucken, was für Sünde passiert sind. Es war genau das, was die Welt gemacht hat. Das heißt, und das war bei Gideon gleich, Gideon konnte das Volk nicht prägen, sondern das Volk hat Gideon geprägt, hat ihn so weit gebracht, dieses Effort aufzustellen. Und Laodicea heißt Herrschaft des Volkes. Sobald die Masse auch geistliche Führer dazu bringt, dass sie das tun, was die Masse will, wenn es gegen den Willen Gottes ist, dann ist passiert. Und Jakobus 4, 4-10, wenn man das nochmal sieht, die Welt prägt mehr, wie man glaubt. Das ist viel brutaler, man sieht es oft auf den ersten Blick gar nicht. Er sagt hier, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Größer ist aber die Gnade, die er gibt. Und jetzt erklärt sie ganz genau und sagt, wir müssen Widerstand leisten. Geistlichen Widerstand, wirklicher brachialer Widerstand gegen diese Dinge. Wir dürfen uns nicht prägen lassen von unserem Umfeld. Also ich habe jetzt vor kurzem ein Buch gelesen, da ist schon mal gekommen, wo die Wurzeln für viele Dinge sind, die man so auf den ersten Blick für gut befindet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß im Zug, mir war es nicht mehr wohl. Wo ich das gesehen habe, was da alles abgeht, da ist mir fast schlecht geworden. Da ist mir wirklich fast schlecht geworden. Und er hat gesagt, also dann ist wohl die Verseuchung des Reiches Gottes wesentlich weiter fortgeschritten, als wir alle ahnen. Und dann ist es entscheidend, wenn du dann geistlich was erkannt hast, musst du es durchziehen. Du darfst dich nicht vom Umfeld prägen lassen. 1. Korinther 6 zeigt nochmals, dass das Umfeld, hier sind wieder mit dem Korinther, 1. Korinther 6, 1-8, wenn er das einmal in Ruhe durchlässt, da sagt er ganz klar, zu Deutsch wisst ihr nicht, dass ihr letztendlich sogar die Engel richten werdet. Und er zeigt hier, dass andere Gesetze in der Gemeinde gelten wie in der Welt und dass die letztendlich prägend eingreifen müssten und dass man sich lieber über Vorteil lassen muss, dass man letztendlich schlucken muss um des Reiches Gottes Willen, um geistliche Prinzipien aufrechtzuerhalten. Dass man bereit sein muss, persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen, um des Reiches Gottes Willen. Das ist das, was der Paulus sagt. Ich trete meinen Dienst so, dass der Dienst nicht verlästert wird. Und da darf euch niemand prägen von außen. Es geht nicht. Es geht euch weiter. Sondern in dem Moment, wie sie sich prägen lässt, haben die Korinther gemacht, das war ihre Sünde. Korinth hat diese Gemeinde geprägt. In dem Moment passiert es, bestehst, dann geht sie vor Gericht, dann kommt alles. Dann kommt alles im Endeffekt. Am Schluss hast du alles, was die Welt hat. Dann kriegst du alles rein durch die Hintertür. Und dann macht man alles gleich wie die Welt. Und dann hast du, das ist interessant, wisst ihr, mir darf ja nicht glauben, ich bin Geschichtsfreak, also ich bin ein Freund der Geschichte. Ihr müsst mal gucken, wie das in der Geschichte läuft. Schon interessant. Dann prägt praktisch der Zeitgeist die Gemeinde, dann siehst du alles das, was der Zeitgeist außer ablaufen lässt, siehst du in die Gemeinde. Das ist brutal. Siehst du alles in der Gemeinde, es läuft ab. Auf frommer Basis, nichts anderes wie der Zeitgeist. Ja, dann wunderst du dich, dass Gott irgendwann dann zuschlägt. Johannes 13, 34. Wisst ihr, jetzt kommt was Interessantes. Also ich bin die Falle auch schon gegangen mit den Kollegen. Manchmal versuchst du ja krampfhaft denen klarzumachen, dass du doch nicht so ganz schlimm bist, oder? Das wird schon manchmal zeigen, dass du nicht so ganz schlimm bist. Dann wird es gefährlich, weil die Bibel sagt, was überzeugt die Welt draußen? Was überzeugt sie? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, auf das ihr einander liebet. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Agape. So gesinnt sei, wie der Herr war und so miteinander umgeht, das überzeugt die Welt. Und da brauchst du denn ja keinen Kompromiss mehr zu machen. Dann brauchst du auf die nicht hören. Da kannst du hinstehen, stahlhart und einfach was durchziehen. Die Welt wird es dann merken. Im Gegenteil, die lacht dich aus, wenn du nachgibst. Die Welt ist viel schlauer wie die Gläubigen. Die lacht dich sogar mal aus, wenn du nachgibst. Da musst du hinstehen. Und genauso musst du im Reich Gottes gilt es, stabil zu sein. Das ist einfach entscheiden. Aber jetzt kommt noch was, das erschüttert mich eigentlich noch mehr wie die Zustände hier beim Volk. Und zwar, hier kommt jetzt eine Täuschung. Und das ist das, was im Reich Gottes mit eine ganz große Rolle spielt. Wenn ihr das einmal anguckt, Vers 28. Ich glaube, wir sind uns einig. Von dieser ganzen Masse des Volkes waren ganz genau 300 Mann plus der Gideon sauber. Der Rest war bereits ihre Abfallshaltung und der Gideon, der Führer dieser ganzen Bewegung, war auch schon weg vom Fenster. Ist brutal. Und trotzdem heißt es Vers 28, die Midianiter aber waren von den Kindern Israel gedemütigt und hoben ihr Haupt nicht mehr empor und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe. Müsst ihr euch mal vorstellen, nach außen hin, und das ist das Gefährliche, nach außen hin war Sieg. Nach außen hin haben wir nichts gemerkt. Und das ist das Teuflische, dass oft kleine Erfolge, kleine Siege oder der äußere Schein kein Kriterium sind für das, was wirklich passiert. Darum bin ich manchmal so wild, wenn zu mir Leute kommen und sagen, das ist doch gesegnet sei, was ist, gar nichts ist. Du musst es zersehen, du musst abwarten, du musst warten, was rauskommt. Ich habe heute von einem Mann gelesen, der hat gesagt, von mir wollte jemand Antwort. Er sagt, ich habe 25.000 Stunden daran gearbeitet, habe ein Buch geschrieben mit 25.000 Stunden Arbeitszeiten. Das ist meine Antwort. Nicht schlecht. Ging um theologische Arbeit. Das hat mich tief beeindruckt. Manchmal musst du einfach hingehen und musst letztendlich hinter die Kulisse sehen und dann agieren, geistlich. Das heißt, der äußere Schein trügt oft, das sagt gar nichts. Mir haben die Brüder erzählt, da gab's Leute, die schon lange gefallen waren, schon lange in Ehebruch lagen, da hat das Wort noch gewirkt. Das hat noch gewirkt nach Hause. Da hat der Dienst noch gewirkt. Hinter der Kulisse war schon gekippt. Ich verstehe es auch nicht, warum das so ist, aber es ist so. Ich habe es selber erlebt. Nach außen hin hat alles noch gewirkt, hinter der Kulisse war schon weg. Ich weiß nicht, warum Gott es tun lässt. Kirchgeschichtlich hast du ganz klare Zeugnisse. Mir hat ein Bruder erzählt von einer Mann und Frau, die miteinander gesungen hat in der Gemeinde, die hat schon einen Ehebruch gelebt. Und er sagt, im Laufe der Zeit hast du gemerkt, da war irgendwo so eine Störung. Aber nicht gleich. Aber wenn du das jetzt siehst, dann siehst du hier, das hat noch gewirkt. Obwohl alles hinter der Kulisse schon faul war. Wahrscheinlich war es bei den 300 die meisten noch klar. Gott hat 40 Jahre Ruhe gegeben. Obwohl schon praktisch der Wurm des Bösen zerfressert, obwohl der Sauerteig schon da war. 2. Korinther 11, wenn man es in Ruhe nochmal lässt. Falsche Gesinnung, falsches Evangelium, das alles führt zu diesen falschen Dingen. Und 1. Korinther 5, 6 bis 13 sagt, man muss wehren. Ich möchte jetzt die Stelle einfach nochmal so aus dem Kopf sagen. 1. Korinther 5, Vers 6 bis 13 sagt Gemeindezucht. Wo offene Sünde oder was ist, das sündhaft ist, muss man Gemeindezucht üben. Wisst ihr, man hat schon Brüder, die man unter Gemeindezucht gestellt hat, wisst ihr, was da passiert? Das hört sich dann so einfach an, wenn ich zum Beispiel am Sonntagmorgen sage, man müsste den oder den unter Gemeindezucht stellen. Dann müssen wir sehen, was da hinter die Kulisse abgeht. Glaubt ihr, dass die mich in Ruhe lassen? Da kommt dann manchmal jemand, nicht immer. Ich sage jetzt keinen Namen, aber da kann es dann passieren. Jahre danach sagt mir jemand, ja, wenn du ein bisschen anders gesehen wärst, wäre das ganz anders gelaufen. Du hast den Fehler gemacht. Das kann passieren. Damit in mir sagt, alles hätte ich akzeptiert, aber hast du das tun müssen? Warum hast du das getan? Wenn du dann nur schlechtes Bissen kriegst. Wir müssen wehren, wo Sünde ist. Offen. Geht es, wie es will. Und 2. Thessalonicher 3, Vers 10, das ist die berühmte Stelle, wo dann die verdeckte Gemeindezucht, die möchte ich lesen, weil das ist was, wo es so bekannt ist, wo die verdeckte Gemeindezucht geschieht, die ist aber auch wichtig. 2. Thessalonicher 3, 10 bis 15, das ist verdeckte Gemeindezucht. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Wir hörten nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln, nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie durch unseren Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet dadurch, dass er nicht mit ihm umgeht, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als seinen Bruder. Da steht jetzt nicht Paraklet, sondern da steht das Wort, wo an die Gesinnung, an der Verstand appelliert, bei Zurechtweisung. Und das ist wieder was ganz Wichtiges. Da sagt die Bibel, dann wende die milde Form der Gemeindezucht an, das heißt, schneide sie, lass sie spüren, dass das, was nicht in Ordnung ist. Da muss man den Mut dazu haben. Dann Römer 15, Vers 14, dass ihr fähig seid, einander zu ermahnen. Allerdings steht da Vollgütigkeit. Das heißt, muss das lernen, zu ermahnen. Das heißt, schärfste Form, die Gemeindezucht, wenn man übel trifft. Zweite Form, das Schneiden, dass das jemand ausschaltet. Dritte, die Ermahnung. Das ist immer noch das Versuchen des Gewinnens. Offenbarung 2, 14. Nochmals hinschreibt. Ich habe etwas Weniges gegen dich, dass du da selbst solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, welche den Balak lehrte, in Ärgernis vor die Kinder Israel zu legen, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Ich habe wider dich, dass du ein böses Umfeld duldest. Mutter, wieder die Sünde Elis, Passivität. 3,1 Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, ich weiß deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot, geistlicher Tod, böses Ich. Und da muss man eingreifen. Dann Offenbarung 2, 24. Euch aber sage ich, den übrigen Thyatira, so viele diese Lehre nicht teilen, welche die Tiefen des Satan, wie sie sagen, nicht erkannt haben, ich lege keine andere Last auf euch, nur haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Manchmal muss es aushalten. Du musst dich wehren mit geistlichen Mitteln, musst es aushalten. Also man sieht auch, wo ich das klar ist, was da manchmal abgeht. Zu mir kommen ernst zu nehmen die Brüder, die im Reich Gottes einen strahlenden Namen haben. Und dann sagt so ein Bruder plötzlich, ich habe schon passiert in unserer Reihe, das ist schon passiert bei unseren befreundeten Brüdern, schon fast überall passiert, es scheint so solche zu sein. Dann kommt irgendeiner von den Brüdern und sagt, der Mann, der mit Jakob gekämpft hat im Jabok, ich glaube, das ist schon klar. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Ich habe mit Gott und Menschen gekämpft, das ist der Christus. Gott und Mensch ist bloß eine Person im Universum, drei Jesus. Er hat mit dem Herrn Jesus gekämpft. Dann kommen die Leute und sagen, er hat mit dem Teufel gekämpft. Okay. Sitzt dann da und schüttelst den Kopf. Er sagt, Brüder, seid ihr noch, ist noch alles klar. Ist das solche Dinge? Jetzt, was machst du? Da musst du wehren. Wehren. Einfach wehren. Zerschmilde wehren. Dagegen steuern. Wenn du nachhaltig nicht merkst, dass es aufhört, dann musst du draufgehen. Und zwar draufgehen mit dem Hammer des Wortes Gottes und sage aus. Wisst ihr, es gibt so milde Dinge. So mystische Dinge. Zum Beispiel, da sagt jemand, das göttliche Blut. Da kannst du dann ganz sanft einwirken und kannst sagen, es gibt kein göttliches Blut. Die Natur ist göttlich gewesen von Jesus. Der Wert, aber das Blut war wirklich das Blut. Ich hätte es nicht nach dem mosaischen Gesetz gegolten. Göttliches Blut gibt es nicht, es ist mystisch. Es gibt dann Brüder, die Lehre, das Blut sei nie geronnen. Sei immer flüssig geblieben bis heute. Das ist so Unsinn. Das ist ein Unsinn. Das Blut ist wirklich vergossen. Nach dem mosaischen Gesetz ist wirklich tot eingetreten. Es ist wirklich das passiert, was die Bibel sagt. Solche Dinge, da musst du zuerst angehen, milde. Aber irgendwann musst du dann draufgehen. Du musst es manchmal aushalten, wenn du selber bist und siehst dein böses Ich, musst du dich selber angehen, wenn es dein Umfeld ist, musst du es angehen. Man muss dann diese ganzen Mittel, die Gott in der Bibel darlegt, diese ganz große Palette, die muss man einsetzen. Warum? Dass es einem nicht geht wie im Gideon, dass nicht das Umfeld prägt, dass man dann mitgerissen wird mit diesem Kompromiss. Wisst ihr, ich bin von Natur aus feig. Ich habe keine Lust zum Kampf, ich habe keine Lust darum zu streiten. Freut mich meine Frau, wie oft die zu ihr sage, ich habe Nase voll, jetzt soll ich schon wieder. Meine Frau sagt oft zu mir, warum immer du? Sag ich, weiß auch nicht. Ist halt so. Ich weiß nicht, warum ich es vorgeworfen kriege. Wahrscheinlich, weil ich keine Lust habe zu streiten. Drum, das ist oft bei Gott so. Die wirklich keine Lust haben zu reisen, die lässt er reisen. Die keine Lust haben zu streiten, die lässt er streiten. Bei mir auch so. Und die Lust hätte zu streiten, die darf er nicht streiten. Und die Lust hätte zu reisen, darf er nicht reisen. Das ist typisch. Gott weiß ja schon, wo das Fleisch sitzt. Aber es ist einfach so, manchmal geht es dir über den Nerv. Und geistlich ist hier, wie soll ich das erklären, ist hier einfach ein Punkt, wo man bereit sein muss, dass die Hand wiederum am Schwerte klebt, kostet es was es will. Diesen Kampf muss so kämpfen bis zum Letzten, das sind die wahren Gläubigen. Und das ist das, was hier beim Gideon, was du siehst, von den 300, da hörst du auch nichts. Wenn jetzt vom Abfall geredet wird, wird komischerweise von den 300 nicht geredet, sondern bloß vom Volk. Also ich gehe mal davon aus, so wie es der Text darlegt, dass hier die Masse des Volkes gemeint ist. Und ich möchte jetzt nochmal betonen, zum Schluss vom Gideon. Kleine Teilsiege dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass vorher bereits praktisch unter der Oberfläche ein absoluter Abfall vollzogen war. Die Bibel sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir müssen manchmal mehr auf die Früchte gucken. Und Früchte ist die Bekehrung, möchte ich betonen. Bekehrung ist Gnade, ist keine Frucht. Das haben wir zu mir, du denkst, wenn sie zum Glauben kommen, das interessiert mich nicht, weil es keine Frucht. Frucht ist was anderes, laut Bibel. Und denn ihren Früchten werdet ihr erkennen, an der Spur, die man legt. Und das nächste, 1. Korinther 13, Vers 4, ich habe es ja am Sonntag gelesen, die Stelle, das wird immer bloß auf schöne Spruchkarte gedruckt. Eine müssen Gläubiger so aussehen, so wie es hier heißt, so müsst ihr aussehen, weil das ist letztendlich ein Zeichen, dass er auf der Spur dieser 300 sich bewegt. Und da sagt die Bibel, letztendlich, dass die Liebe, die Agape, wenn man von Gott geprägt ist, langmütig ist, gütig, nicht neidisch, nicht ergeberisch, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das ist doch, wenn du ein bisschen Erfahrung hast im Reich Gottes, das ist doch der Alarm. Wo ich sofort Alarmglocke höre, wenn ich irgendjemand sehe und ich merke, er prahlt, er gibt an, er provoziert. Wenn ich das merke, wenn ich merke, neidisch da, wenn ich merke, es wird unanständig, auch in die Worte, in der Verkündigung, also das ist alles meistens spitzig öffentlich, wenn ich merke, gerade das Gegenteil, geht immer Alarmglocke hoch, sei Vorsicht. Vorsicht.
Das ist dann was da. Das ist unter der Oberfläche was.
Das ist immer ganz anders. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt des Korinther 13, Vers 4, dass man merkt vom Wesen her, die wahre Gemeinde, diese 300, die wirklich kämpft, die sind hier geprägt. Eigentlich sollst du als Gläubiger morgens 1. Korinther 13, 4 lesen bis 7 und abends nochmals. So sollst du eigentlich in den Alltag reingehen und wieder raus. Aber das letzte Mal dann zur Kontrolle. Ich denke, dann wird man wieder dankbar für das Blut Jesu Christi, wenn man nicht merkt, dass man hier ganz schön daneben die Steine ist. Und dann sagt 2. Korinther 11, Vers 3, dass man abgelenkt werden kann. Dass man eben abgelenkt werden kann. Und das muss man einfach sich bewusst sein. Auch wenn es nach außen hin gut scheint. Ich fürchte aber, es könnte, wie die Schlange mit ihrer Licht Eva verführt hat, so auch eure Sinne verdorben und von der Einfalt gegen Christus abgelenkt werden. Wisst ihr, ich habe mal das, eine ganze Bewegung gesagt. Das sind wir heute noch wahrscheinlich böse Wege. Aber ich habe es mal eine ganze Bewegung gesagt. Ich habe gesagt, ihr tut immer so, als wäre Verführung klar. Der Witz bei Verführung ist, dass man es nicht merkt. Das ist die katholische Kirche Verführung. Also für mich ist das keine Verführung. Das ist sowas offensichtlich daneben. Das ist doch keine Verführung. So, Verführung ist was ganz anderes. Verführung ist etwas, wo du von der Einfalt gegen Christus abgelenkt wirst. Verführung ist, wo du nicht mehr den Weg der 300 gehst. Verführung ist, wenn du nicht mehr 1. Korinther 13, Vers 4 entwickelst. Verführung ist, wenn es irgendwas gibt, wo dich von dem abbringt. Verführung ist, wenn du nicht mehr dem Herrn treu bist. Verführung ist, wenn du beginnst, mit der Welt Kompromisse zu machen. Verführung ist, wenn du geprägt wirst vom Umfeld, nicht mehr das Umfeld prägst. Das ist Verführung. Das ist Ablenker gegen der Einfalt Christus gegenüber. Wo letztendlich Jesus nicht mehr so wichtig ist. Und gerade in dem Korintherbrief war die Sünde der Passivität, wo die Prägung war von draußen. Das ist genau das Gleiche, was beim Gideon war in unserem Richterkapitel. Dort sagt er in 1. Korinther 4, 4 bis 6, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Und dann sagt er letztendlich Vers 6, dass man lernen muss, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Das ist ein ganz schwieriges Wort. Da streitet sich die Übersetzer, ob es heißt, hinauszugehen, hinauszudenken. Es heißt wahrscheinlich sogar so, nicht einmal darüber hinauszudenken. Sondern selbst die Gedanken zucht zu üben, nicht über das Wort Gottes hinauszugehen. Das ist schwer. Das ist doch schwer. Da kommen die Gläubigen zu mir und sagen, die jetzt wieder eine Auseinandersetzung gehabt. Teilweise unangenehm. Ich mache das dann auch relativ brutal. Ja, aber du kannst doch nicht gegen das was sagen, Karl Hermann, das geht doch nicht, du kannst doch das nicht. Meistens werfe ich dann die Bibel auf den Tisch und sage, zeig es mir, hier, zeig es mir. Wenn du mir es nicht zeigen kannst, dann sage ich dir, dann ist es vielleicht Gnade Gottes, dass funktioniert. Aber es ist nicht das, was Gott letztendlich angeordnet hat. Wisst ihr, das ist ein Problem. Zeig es mir, wo steht's? Wenn man den Mut nicht mehr hat, hinzustehen und sagen, zeig es mir, vom Wort Gottes her, dann sind wir verkauft. Es gibt für einen Gläubigen bloß einen Schutz, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Es gibt keinen Schutz. Es ist unser Schutz, im Rahmen des Wortes Gottes zu bleiben. Wenn wir den verlassen, sind wir erledigt. Offenbarung 14, Vers 4 heißt, sie folgten dem Lamme, wohin es geht. Wohin geht das Lamm? Wo sind die Fußspuren des Lammes? Wo sind die Fußstapfen? In der Bibel. Das Wort Gottes allein. Johannes 16, wenn er das in Ruhe liest, 7 bis 14, sagt ganz klar, letztendlich, wenn der Heilige Geist kommt, wird er mich verherrlichen, Jesus, und er wird in die ganze Wahrheit hineinführen, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, der Heilige Geist führt immer in die Bibel hinein. Und der Heilige Geist stellt immer Jesus in den Mittelpunkt. Und das ist alles, was nicht von der Bibel gedeckt wird, ist zu verwerfen. Ich weiß, wie unangenehm das ist. Oft laufen menschliche Dinge gut. Da kommst du und sagst nein, und dann bist du böse. Bist du böse. Jetzt wieder mit meinem Bruder Auseinandersetzung gehabt, wegen sowas. Wenn du so, ach, Karl, man ist doch ein alter Miesmacher. Das sagt ja niemand, das ist ein Zweig, aber die denken einfach, so ist. Denken sie einfach. Dabei ist rein Schutzbedürfnis. Solange du in den Linien des Wortes Gottes bleibst, bist geschützt, verlässt, bist erledigt. Bist du nicht gleich erledigt? Das magst du doch nicht. Das ist genauso wie beim Gideon. Dann fängt unter der Oberfläche, fängt der Sauerteig an, unter der Oberfläche wird die Wurzel faul. Und es kann 40 Jahre gehen, wie hier beim Gideon, bis kracht. Aber die Wurzel ist faul.
Und du magst es nicht, und das ist das Trügerische, dass man nicht vom äußeren Schein her beurteilen darf, sondern muss beurteilen vom Geistlichen her. Und aus dem Grund muss ich alles, was kommt, völlig egal, was es ist, muss ich vom Wort Gottes her beurteilen. Und nicht nach dem äußeren Schein. Das ist schon mal der entscheidende Punkt. Also ich möchte zum Schluss nur noch eine Sache sagen. Wir haben zwei Bekehrungen gehabt. Die Alte vielleicht wissen es nur bei uns. Wir hatten zwei Bekehrungen. Bei beiden Bekehrungen hat der Michi und ich das Seelsorgegespräch geführt. Zwei Bekehrungen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Beide Bekehrungen hat zwei Männer betroffen und beide Männer waren üble Sünder. Die haben eine Sündepalette gehabt, die haben dann teilweise, das war aber kein so Buß-Buß-Ding, sondern die haben das dann auspackt, weil sie ein schlechtes Gewissen auch hatten. Und das Interessante ist, beide Männer haben dasselbe getan. Also die Gespräche liefen so identisch ab und so gleich mit allem. Und der eine ist glasklar zur Wiedergeburt durchgebrochen und der andere ist nicht zur Wiedergeburt durchgebrochen und ist heute beim Zeuge Jehovas. Aber es war noch außerhin so verrückt gleich. Ich habe zu Michi bloß gesagt, wo das zweite Gespräch war, habe zu Michi hinterher gesagt, also irgendwie ist es komisch, das ist irgendwas. Du kannst es nicht erklären. Der äußere Schein war gleich. Das eine war echt, das andere war falsch. Und zwar sowas von falsch, viel falscher kann es überhaupt nicht sein. Und dann war es aber interessant. Danach, kurz danach, hast du Früchte gesehen. Und kurz danach hast du gesehen, wie die zwei Linien auseinanderlaufen. Da hast du gesehen, wie das eine Leben von Gott ergriffen wird, Frucht bringt, nachhaltig. Und beim anderen hast du gesehen, wie die Lumperei weitergeht. Hast du einfach gesehen, war ein Zerfall. Wisst ihr, und das ist das, was man aus diesem Richter 8 lernt. Wenn ein Grundabfall da ist, dann hat er immer mit zu tun mit eigenem Wille, eigene Schiene, eigene Vorstellungen, eigener Ehre. Es geht immer aufs eigene. Aber selbst wenn die Masse so eingestellt ist, findet in der Regel Gott immer ein paar Treue, die anders kämpfen. Was wieder interessant ist, bei denen, die das eigene suchen, die wollen nur die Ehre. Die wollen den Kampf gar nicht kämpfen. Das ist in dem Text, in dem Richter ganz klar. In dem Moment, wie es gilt, die zu verfolgen, voll auszurotten, die Heide, denen voll die Grenze zu zeigen, das wollen sie nicht, weil sie haben jetzt ihre Ehre. Gideon sagt, ihr habt ja gut gekämpft, ihr habt ja da einen Sieg gehabt, sie kriegen die Ehre, die hören sofort auf mit Kämpfen. Das ist ein typisches Zeichen von Falschen. Dass wenn man seine Ehre hat, dann man dann zufrieden ist. Und die andere kämpft, bis ihnen, ich sage mal, die Hand am Schwarte klebt. Und dann siehst du wieder etwas, dass selbst so ein Sieg immer wieder verhindert werden sollte vom Teufel her. Er versucht immer das zu verhindern durch Feigheit, durch Unglaube, meistens durch Masse. Und diese ziehen durch. Und interessant ist, die hier feig sind und praktisch nicht Gott dienen, bei denen passiert was. Genau das, was sie Angst haben, trifft sie. Schau, interessant. Genau das trifft sie. Und wenn du dann siehst, mitten auf dem Sieg, kommt wieder das Fleisch und dann sagen sie, sei du unser Führer. Das ist typisch. Knechte herrschen über euch, man hat dann die Sehnsucht. Das ist die Sehnsucht der Masse, sich Menschen hörig zu machen, sich Menschen anzuhängen. Das ist wieder Idol, das ist Götzendienst. Und dann siehst du wieder etwas Interessantes. Obwohl der Gideon eigentlich zu diesen 300 gehört und Widerstand leistet, kippt er so eine Kleinigkeit. Er macht einen Kompromiss und zwar zur falschen Zeit. Er gibt dem Volk nach, lässt sich vom Volk, von der Masse prägen. Und in dem Moment bricht ihm selber das Knick. Siehe Eli, ist klassisch. Korinth, klassische Situation. Und jetzt siehst du, dieser Abfall ist die ganze Zeit da, aber du siehst ihn nicht. Du siehst ihn nicht. Und spätestens als dann der Gideon stirbt, da kommt es raus. Dann haben wir Vers 33 bis 35, dann dienen sie wieder offen dem Teufel, dann dienen sie wieder offen der Baal. Das heißt, es ist nur die Frage, bis die Zeit Gottes abgelaufen ist, dann kommt es raus. Und da kannst du als Gläubiger bloß eines lernen. Stur in der Spur, lässt mir immer einen Prediger ausrichten. Ich muss immer lachen, muss denken, das ist ein schöner Spruch, aber eigentlich hat er recht. Und immer wenn ich nicht in der Spur war, habe ich schlecht gewissen, wenn er mir den Spruch ausrichten lässt. Stur in der Spur. Das, also ich muss dazu sagen, legitim. Ich habe mir sogar schon überlegt, ich habe schon mal versucht zu zählen, ich bin nicht auf Zähler gekommen, ich bin aber bis heute nicht sicher, ob man mir es öfters ausrichten lässt oder ob es bloß einmal gravierend war. Ich weiß es nicht. Das hat sich bloß in meinen Schädel eingebrennt. Ich sage es mal, wie man CD brennt. Wenn ich an den Bruder denke, wenn du mir den Namen von dem Bruder sagst, kommt sofort der Satz.
ich möchte fast sagen, der Mann ist von diesem Satz nicht mehr zu trennen, stur in der Spur. Und das ist etwas, das einfach ungeheuer wichtig ist. Wir müssen lange stur in der Spur zu bleiben des Wortes Gottes, völlig wurscht, was drum herum ist. Völlig egal, was drum herum ist, interessiert niemand. Eindrücke interessiert niemand, stur in der Spur. Und dann sind wir geschützt. Ich möchte nochmal sagen, es ist unser Eigenschutz, ist unser Schutz. Wo wir als Gläubige uns selber persönlich, unser Leben, unsere Gemeinde, unser kleines Leben, unsere Gemeinde, unsere Familie, einfach das ganze Umfeld, wenn man sagt, sagt die Bibel, das Rad des Daseins schützen. Und das ist das, was du beim Gideon lernen kannst. Wir müssen hier lernen, in der Spur zu bleiben. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Und Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass es deine Gnade war, dass uns bis heute vom Weg dem Lamme nach gehalten hat, obwohl wir doch sicher immer wieder links und rechts abgewiegen sind. Danke, dass du mir nachgegangen bist, dass du meine Geschwister nachgegangen bist. Und wir möchten nichts, was du nicht willst. Wir möchten einfach nicht unsere Ehre, sondern deine Ehre. Wir möchten nicht über das Geschriebene hinausgehen, nicht hinausdenken, sondern in der Spur bleiben, sodass du zum Ziele kommst. Wir möchten nicht Menschen herrschen lassen, sondern dich. Wir möchten letztendlich zum Ziele kommen. Ich möchte da auch alles so beurteilen, wie du es siehst. Nicht, dass wir uns vom äußeren Schein letztendlich täuschen lassen. Ich möchte uns nicht vom Menschen, vom Umfeld auf dem Zeitgeist prägen lassen, sondern wir möchten das gesamte Umfeld prägen durch dich, durch deine Gnade, durch dein Wort. Gib uns einfach letztendlich Heiland, gelingen, auf dass du mit uns alle zum Ziele kommst, auf dass du verherrlicht wirst. Letztendlich auch der Vater im Himmel durch dich, und dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Amen.